Ja, schön, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber trotzdem ihre Daseinsberechtigung hat, sage ich jetzt mal. Ich habe eine Erzählung aus dem Alten Testament ausgesucht. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Geschichten sehr gerne mag. Und davon findet man nun mal die meisten im Alten Testament. Mich interessieren auch Geschichten von Frauen. Vielleicht einfach, weil ich auch selber eine Frau bin, aber in den meisten Geschichten kommt es uns so vor, als ging es oft nur um Männer. Doch es ist eigentlich spannend, wie oft es tatsächlich auch um Frauen geht. Und da oft die Namen der Frauen nicht so genannt werden, ist umso spannender, mal ein ganzes Kapitel oder sogar ein ganzes Buch über eine Frau lesen zu können. Heute geht es um eine Frau, die mit ihrer Geschichte ein bisschen den Erzählfluss einer meiner Lieblingsgeschichten, nämlich Josef, unterbricht. Eine Frau, die Mut und Köpfchen beweist, um zu ihrem Recht zu kommen. Doch bevor ich die eigentliche Geschichte erzähle, werde ich ein bisschen ausholen, um den Mann etwas näher kennenzulernen, der in der Geschichte genauso eine wichtige Rolle spielt. Also heute ist mal nicht Ladies first, sondern heute kommt der Mann zuerst. Die Geschichte des Mannes beginnt in 1. Mose 29, in Vers 35. Hier wird Juda als das vierte Kind von Lea und Jakob geboren. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Danach bekamen sie keine Kinder mehr. Juda ist also das vorerst letzte Kind für Lea und Jakob. Doch Juda ist das Kind, das im Stammbaum Jesu nachher erwähnt wird. Juda wächst mit seinen Geschwistern auf. Und wie es bei Jungs so ist, sie haben viel Blödsinn im Kopf. Sie lachen einander aus und sind eifersüchtig aufeinander. Und ganz besonders eifersüchtig sind sie auf Josef. Josef, der Liebling ihres Vaters Jakob. Die anderen Kinder merken, dass Jakob Josef den anderen vorzieht. Spätestens, als er ihm einen besonders schönen Mantel schenkt. Josef besucht seine älteren Brüder, die auf die Schafe aufpassen, um ihnen den Mantel zu zeigen. Diese werden so wütend, als sie ihn sehen, dass sie beschließen, ihn zu töten. Ruben, der Älteste, kann das abwenden und schlägt vor, Josef erstmal in eine Grube zu werfen. Er möchte ihn einfach über Nacht befreien. Doch als Ruben nicht bei seinen Brüdern ist, kommt zufällig eine Karawane vorbei. Juda schlägt den anderen Brüdern vor, Josef zu verkaufen, damit sie nicht mit der Schande seines Todes zu kämpfen haben. Die anderen sind einverstanden und so wird Josef verkauft. Wir sind also mitten in der Geschichte von Josef und fiebern so mit, wie es weitergeht. Und genau in diesem Moment wird die Geschichte von Josef unterbrochen. Und die Geschichte von Juda beginnt. Juda zieht von zu Hause aus, um sich eine Frau zu suchen. Er heiratet eine Kanaaniterin, deren Name nicht erwähnt wird. Die zwei bekommen drei Söhne. Er, der heißt tatsächlich so, Onan und Schela. Und als der Älteste erwachsen ist, darf auch er heiraten. Und er heiratet Tama. Und genau jetzt sind wir bei der Frau unserer Geschichte angekommen. Die ganze Erzählung finden wir in 1. Mose 38 ab Vers 6. Wer möchte, darf gerne mit aufschlagen. Ich habe hier die Texte mir abgeschrieben, ihr dürft es gerne mit aufschlagen. 1. Mose 38 ab Vers 6 und ich lese nach Hoffnung für alle. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Juda ihn mit einem Mädchen namens Tama. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Also er und Tama heiraten und weil Gott nicht gefällt, wie er sein Leben führt, lässt Gott ihn sterben. Ziemlich heftig, oder? Ein Satz darüber, was er angestellt hat, finden wir nicht. Arme Tama. Kaum ist sie verheiratet, wird sie auch schon zur Witwe. Doch sie hat keine Kinder. Doch dafür gibt es eine Lösung, die zwar erst in 5. Mose 25 in den Versen 5 und 6 beschrieben wird, aber sie kommt auch hier tatsächlich schon zur Anwendung. Da heißt es, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt und in der Nähe ein Bruder von ihm lebt, muss dieser die Witwe zur Frau nehmen. Sie soll keinen Mann außerhalb der Familie heiraten, sondern ihren Schwager. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, soll als Sohn des Verstorbenen gelten, damit sein Name in Israel weiterlebt. Tamar ist also abgesichert, da sich nun ihr Schwager um sie kümmern muss. Egal, ob es jetzt Onan passt oder nicht, er muss Tamar heiraten. Und hier geht es in keiner Weise um Liebe, sondern nur um Ehre und Pflicht. Wir wissen nicht mal, ob Onan vielleicht auch schon verheiratet war mit einer anderen Frau. Darüber wird hier nichts berichtet. Und wie ihr es vielleicht schon vermutet, Onan passt die Sache so ganz und gar nicht. Wir lesen weiter ab Vers 8. Da ging Juda zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, fordert er ihn auf. Das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie noch einen Sohn bekommt. Er soll als der Sohn deines Bruders gelten. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht ihm gehörte. Jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, ließ er seinen Samen zu Boden fallen. Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Gott hat hier scheinbar einen besonderen Blick auf die Söhne von Juda geworfen. Warum leben sie denn nicht nach Gottes Willen? Onan ist sauer auf seinen Vater. Er muss eine Frau heiraten, die er gar nicht heiraten will. Er möchte sich selbst eine Frau aussuchen und mit ihr eine Familie gründen. Über Tamars Aussehen wird nichts berichtet, so wie über Onans Großmutter Lea. Er wollte einfach nur nicht seine Schwägerin heiraten und mit ihr einen Sohn zeugen. Doch es ist so Sitte, die Schwägerin zu heiraten und ihr einen Sohn zu verschaffen. Doch Onan möchte kein Kind, das nicht ihm gehört, obwohl er ja der Vater ist. Er missachtet hier seinen verstorbenen Bruder, anstatt ihm die Ehre zu erweisen und für seine Frau zu sorgen. Es ging ja darum, dass die Familie nicht ausstirbt, sondern durch ihn weiterleben kann. Ich muss sagen, aus heutiger Sicht, ich kann ihn verstehen. Was bringt es denn seinem verstorbenen Bruder, einen Sohn zu haben? Davon hat er doch nichts mehr. Es geht nur darum, dass ers Name in Israel weiterlebt, und das war zum damaligen Brauch sehr wichtig. Onan würde ein Kind in die Welt setzen, das nicht als seines zählt. Doch er würde damit die Familienehre aufrechterhalten. Ich denke, wir können uns heute nicht vorstellen, die Schwägerin zu heiraten, um sie zu versorgen. Aber wir kümmern uns trotzdem um unsere Familienangehörigen, wenn sie durch den Tod eines Familienmitglieds plötzlich Witwen, Witwer oder Waisen geworden sind. Auch wir würden unsere Familie nicht im Stich lassen. Doch wie geht's eigentlich Tamar? Sie war zweimal verheiratet und ist immer noch kinderlos. Für damalige Verhältnisse eine Schande. Was soll aus ihr werden? Wer kümmert sich jetzt um sie? In der gesellschaftlichen Rangfolge steht Tamar nun ganz unten. Tamars Reaktionen werden in der Bibel leider nicht beschrieben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ihr gar nicht gut geht, im Gegenteil. Ihre Beziehung zu Gott wird auch mit keinem Wort erwähnt. Richtet sie sich an ihn und bittet ihn um Hilfe? Er ist eigentlich der Einzige, der ihr jetzt noch helfen kann. Doch Moment, Juda hat doch noch einen Sohn. Was ist denn mit Schela? Wird er sie jetzt auch heiraten, um ihren verstorbenen, kinderlosen Ehemännern Nachwuchs zu zeugen? Wie es weitergeht, lesen wir ab Vers 11. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Schela erwachsen ist. Okay, also er ist noch nicht alt genug zum Heiraten. Weil er aber befürchtete, dass auch Schela sterben könnte, wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. Tama ging in ihr Elternhaus zurück. Also Tama hat im Moment keine Chance auf einen Sohn, denn Sheila ist noch zu jung zum Heiraten. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass Judah gar nicht vorhat, ihr seinen letzten Sohn auch noch als Mann zu geben. Er hat Angst, er könne genauso sterben wie die anderen beiden. Tama hat viel Unglück in seine Familie gebracht. Auf der einen Seite kann ich Judah verstehen, er hat bereits zwei Söhne verloren, was sicher sehr schmerzhaft war. Doch auch Tama hat ihre Männer verloren. Nur für Tama ist das noch ein viel größeres Problem, denn sie muss jetzt in ihr Elternhaus zurückkehren, um wenigstens so das letzte bisschen Ehre, das sie noch besitzt, zu bewahren. Und ich habe keine Ahnung, wie freudig ihre Eltern sie wieder aufgenommen haben. Es wird auch nicht berichtet, wie lange sie wieder im Haus ihrer Eltern gelebt hat, bis die Geschichte jetzt nur langsam zum Höhepunkt kommt. Judah bleibt auch vor weiteren Schicksalsschlägen nicht verschont, denn nun stirbt seine Frau. Als die Trauerzeit zu Ende ist, geht Judah mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade seine Schafe geschoren werden. Nun wird es spannend, da Tama davon hört, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna ist. Ab Vers 13 ist zu lesen, Tama erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war und fasste einen Plan. Denn inzwischen hatte sie gemerkt, dass Sheila, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Sie zog ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enayim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Und als Judah vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Tama benutzt hier also einen Trick und sie scheint ihren Schwiegervater so gut zu kennen, dass sie weiß, dass wenn sie am Straßenrand auf ihn wartet, er zu ihr kommen wird. Judah ist ja jetzt streng genommen kein verheirateter Mann mehr, da seine Frau ja gestorben ist. Tama weiß, sie kann nur mit einem Mann aus Judas Familie einen Sohn bekommen. Und da Sheila ihr nicht zum Mann gegeben wird, wie sie sich mittlerweile selbst zusammengereimt hat, ist dies also ihre letzte Hoffnung, doch noch schwanger zu werden. Ein Sohn für sie bedeutet, ihr Lebensabend ist sozusagen gerettet. Sie ist versorgt und hat eine eigene Familie und muss nicht mehr im Haus ihres Vaters leben. Ich denke, Tama hat sich ihr Leben ein bisschen anders vorgestellt. Wer geht denn davon aus, dass der Ehemann gleich nach der Hochzeit stirbt? Und dass sich das Ganze auch nochmal wiederholt? Tama hat sozusagen kein Glück mit den Männern und ist dadurch, dass sie keine Kinder hat, indirekt auch noch bestraft worden. Sie versucht, indem sie mit ihrem Schwiegervater ins Bett geht, ihre Ehre zu retten und doch noch einen Sohn zu bekommen. Ob das die beste Idee war, das Problem so zu lösen, bleibt offen. Sicher ist jedoch, dass Gott Judah und Tama segnet und sie so zu den Vorfahren von Jesus macht. Auch diese Geschichte zeigt, wie so oft im Alten Testament, wenn man nicht nach den Gesetzen Gottes lebt, tut es einem nicht gut. In dieser Begebenheit lässt Gott beide Männer sterben, da sie nicht nach seinem Willen leben. Wie ist das in der heutigen Zeit? Leben wir immer nach Gottes Willen? Klar, wir wissen heute, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Manchmal nehmen wir uns das Recht heraus, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Gott wird mir schon vergeben. Jesus ist doch für meine Sünde gestorben, deshalb macht es nichts, wenn ich mich nicht an Gottes Wort halte. Er vergibt mir, egal was ich anstelle. Ich bin doch sein Kind. Nur das ist kein Freifahrtschein für alles. Gott ruft uns in Verantwortung für das, was wir tun. Ja, wir sind Menschen und können auf dieser Welt nicht sündlos leben. Aber wir können uns Mühe geben und sollten Gottes Wort in meinem Herzen haben. Hier passt ein Wort aus Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und da das alles nichts hilft, hilft er. Unser Gott hat es uns versprochen, unser Herz zu ändern. Wir als Christen sollten wissen, wie wir uns richtig verhalten. Wir sind, da wir auf dieser Welt leben, nicht frei von Sünde, doch wir können unser Bestes geben. Zurück zur Geschichte. Hat Tamar wissentlich Schuld auf sich geladen, indem sie mit ihrem Schwiegervater ins Bett gegangen ist? Er wusste ja nicht, wer sie war, aber sie wusste ganz genau, wer er war. Wird Prostitution hier auf die leichte Schulter genommen? In nichtjüdischen Kulturen wie in Kanaan waren Prostituierte nichts Ungewöhnliches. Öffentliche Prostituierte dienten den kanaanitischen Göttinnen und waren Teil der religiösen Kulte. Diese wurden gefördert, um die Fruchtbarkeit der Feldfrüchte und der Herden zu verbessern. Öffentliche Prostituierte waren höher geachtet als private, die manchmal mit harten Strafen rechnen mussten, wenn sie erwischt wurden. Tamar wurde von ihrem starken Wunsch, Kinder zu haben und die Stammmutter von Judas Familie zu werden, getrieben, Judah zu verführen. Tamar wusste auch, sie würde später beweisen müssen, dass Judah der Vater ihres Kindes war. So ließ sie sich einen Pfand von Judah geben, bevor dieser mit ihr schlief. Dieses Pfand rettete ihr später das Leben. Nach ein paar Monaten kam heraus, dass Tamar schwanger war, und das hörte ihr Schwiegervater. Er war zornig und wollte sie töten lassen, und Tamar ging auf ihr Urteil ein, da sie ja als Witwe nicht hätte schwanger werden können. Doch sie zeigte ihrem Schwiegervater noch den Pfand und sagte, dem dieser Pfand gehört, der ist der Vater meines Kindes. Judah erkannte seinen Pfand sofort und begnadigte sie. Tamar musste also nicht sterben, doch Judah wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ihr sehnlichster Wunsch hat sich jedenfalls erfüllt. Sie gebar sogar Zwillinge, zwei Söhne, Peres und Serach. Es hat eine gewisse Ironie, dass gerade Tamar und nicht Judah etwas unternahm, um ihm rechtmäßige Erben zu verschaffen. Indem sie ihn verführte, handelte sie mehr nach dem Geist des Gesetzes als er, der sich weigerte, seinen dritten Sohn, Tamar zu verheiraten. Diese Geschichte bedeutet keinesfalls, dass Gott die Augen vor Prostitution verschließt. In der ganzen Bibel wird sie als schwerwiegende Sünde immer wieder verurteilt. Die Moral dieser Geschichte ist, dass Treue familiären Verpflichtungen gegenüber wichtig ist. Für mich ist das an dieser Geschichte sehr wichtig. Es zeigt, man soll seine Versprechen gegenüber anderen einhalten. Gott hält seine Versprechen uns gegenüber auch ein. Wenn wir uns an sein Wort halten, kann uns das manchmal in große Schwierigkeiten bringen. Doch letztlich sind wir dann auch in diesen gesegnet, wie Tamar. In dieser Geschichte werden einige Punkte aufgezeigt, in denen sich Judah nicht an Gottes Wort gehalten hat. Er heiratet am Anfang eine Kanaaniterin, also keine Frau aus dem Volk Gottes. Dass er eine Kanaaniterin geheiratet hat, eine Frau mit einem völlig anderen Glauben und Sicht auf das Leben, hat in Judas Fall nicht dazu beigetragen, dass die Söhne Gottes Wege kennenlernten und so schwerwiegende Dinge passierten, dass sie starben. Umso erstaunlicher ist hier das Wirken Gottes in Judas Familie. Am Ende kommt die Prostitution mit in die Geschichte, die Gott auf keinen Fall gutheißt, was ihn aber auch nicht davon abhält, zu handeln und sogar daraus etwas zu machen, von dem man spricht und das die Geschichte der Menschheit bis heute prägen sollte. Judah sieht seine Fehler am Ende der Geschichte ein und begnadigt Tamar, indem er sie am Leben lässt, obwohl sie eigentlich sterben müsste durch ihre Unzucht. Gott begleitet Tamar und hilft ihr zu ihrem Recht. Zu dieser Begebenheit passt sehr gut ein Text aus Micha 7, Vers 9. Wir haben gegen ihn gesündigt und müssen nun seinen Zorn ertragen. Doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Er führt uns von neuem an ins Licht. Wir werden erleben, wie er für Recht sorgt. Dieser Text klingt so ein bisschen wie eine Zusammenfassung der Geschichte von Judah und Tamar. Wir sollten einfach nicht vergessen, ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist unsere Gewissheit. Gott sorgt für uns, auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommen mag. Tamar hatte gewiss oft ihre Zweifel, ob Gott für sie sorgen würde. Doch am Ende ist ihre Geschichte gut ausgegangen. Das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Gott sorgt für uns, egal wie groß unsere Schwierigkeiten auch sein mögen. Amen. Ja, Herr, hab Dank, dass du immer für uns da bist, Herr. Wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand. Du fängst uns immer auf, egal was passiert. Herr, sei du bei uns. Lass es uns gut gehen, Herr, so beschütze uns, wie du Tamar beschützt hast. Hab Dank, Herr, dass du uns nie alleine lässt, dass du immer mitten unter uns bist. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass du nicht da bist, Herr. Wir können uns immer auf dich verlassen. Und dafür möchte ich dir danken, Herr, von ganzem Herzen. Amen.
Amen.